Dann würde ich ein kurzes Gebet sprechen zum Beginn der Predigt. Herr, danke, dass wir jetzt heute hier sind und danke, dass wir nichts machen müssen. Danke, dass du das alles bewirkst und ich bitte dich jetzt auch einfach, Heiliger Geist, dass du jetzt hier reinkommst in diesen Raum, dass du die Herzen aufmachst und ja, dass du mir auch hilfst, die richtigen Worte zu finden und bitte nimm alles weg, was nicht dir und deinem Willen entspricht. Amen. Also, Frage-Antwort-Predigt. Bräuchten wir einmal die Folie 0 bitte, die allererste. Ich möchte euch zu Anfang eine kurze Geschichte erzählen. Ich hatte vor einigen Jahren einen Job, wo ich viel reisen musste. Und auf einer dieser Reisen, da kommt man immer wieder vorbei bei großen Hauptbahnhöfen. Und bei Hauptbahnhöfen, da kann man was erleben. Und ich kann mich einmal erinnern, ich glaube, das war der Berliner Hauptbahnhof. Vielleicht war es der Leipziger, aber ich glaube, es war der Berliner. Da kam mein Zug nicht. Und jedenfalls bin ich zwischendurch in so ein Schnell-Fastfood-Restaurant gegangen, um einfach zu warten, weil es gerade kalt war. Und da setzten sich so 4-5 Meter von mir gegenüber, also näher als du jetzt an mir sitzt, Heide, setzten sich ein paar Leute mir gegenüber, die anders gekleidet waren als ich und die scheinbar Satanisten waren. Und da habe ich gesehen, bei einer von ihnen war so ein ganz deutlich markantes, habe ich vorher noch nie gesehen und ich habe schon ein paar Sachen gesehen, noch so ein ganz deutlich markantes umgedrehtes Kreuz tätowiert auf der Wange. Das heißt, du konntest sie gar nicht angucken, ohne das umgedrehte Kreuz zu sehen auf ihrer Wange, was sie sich eintätowiert hat. Umgedrehtes Kreuz ist für viele Satanisten ein Zeichen für ganz bewusste Ablehnung von Jesus. Und dadurch, dass es auch eintätowiert ist, kriegt sie das, jetzt mal Sonder-OPs außen vor, kriegt sie das ihr ganzes Leben lang nicht weg. Das heißt, in dem Moment, wo sie sich dieses Tattoo gemacht hat, war ihr zumindest klar, sie will das ihr Leben lang mit sich rumtragen. Wo ich dachte, krass, krass. Stell dir mal vor, Jesus kommt jetzt wieder, du stehst vor Jesus und er guckt dich an und denkst so, ja, und hast so ein umgedrehtes Kreuz auf der Wange. Und einige kurze Zeit später habe ich gehört von einem sehr bekannten Satanisten hier bei uns in der westlichen Welt, werde den Namen jetzt nicht nennen, der hat sich ein Kreuz auf seine, ich glaube, linke Fußballen unten rein tätowieren lassen, damit er jedes Mal, wenn er einen Schritt tritt, auf das Kreuz drauf tritt. Krass. So. Und damit sind wir jetzt nämlich bei einer ganz spannenden Frage und da werde ich jetzt niemanden rannehmen. Keine Sorge, einfach nur für dich. Nimm mal nochmal deine Notizen und frage 30 Sekunden nur für dich zum Reflektieren. Kommt keiner ran. Angenommen, du wärst jetzt wie diese beiden selbst sich so bezeichnenden Satanisten. Okay? Gedankenexperiment. Und angenommen, du legst es drauf an, in die Hölle zu kommen. Du willst das. Was müsstest du dafür tun? 30 Sekunden Zeit. Also angenommen, ich lege es wirklich drauf an, was muss ich tun, um in die Hölle zu kommen? Und damit sind wir bei den Fragen von heute. Das sind diese hier. So, die Fragen, die gekommen sind, war erstens, wie komme ich in die Hölle? Zweitens, kommen alle Juden in den Himmel? Und drittens, kommen alle Kinder in den Himmel? Und die Fragen wollen wir die nächsten 5,5 Stunden jetzt beantworten. So, wir beginnen mit Frage 1. Jetzt denkt vielleicht der ein oder andere, warte mal, ist Gott denn überhaupt eindeutig dazu, dass Menschen überhaupt in die Hölle kommen? Na, aber ganz sicher. Und das Gute ist, wie bei Daniel Keils Predigtext vom letzten Sonntag, Gott möchte nicht, dass wir hier unwissend sind, deswegen gibt er uns eine ganz große Klarheit in der Bibel. Das fängt schon im Alten Testament an, im Buch Daniel, wo es heißt, die vielen, die im Staub der Erde schlafen, das hebräische Begriff für tot sind, die werden erwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur Schande, zur ewigen Abscheu. Zweiteilung. Und so. Und im Neuen Testament sowieso. Schau es dir selbst an. Da heißt es in Offenbarung 21, wo das jüngste Gericht beschrieben ist, Offenbarung 20, 21, sind die aus den drei letzten Kapiteln der Bibel. Da heißt es, ich übersetze das Griechische mal in unser heutiges Deutsch, da heißt es, sagt Gott, die, die treulos diejenigen verraten, die sich auf sie verlassen, die, die Abscheuliches tun, die Mörder, die, die sexuell aktiv sind, obwohl sie unverheiratet sind, die, die sich mit okkulten Mächten einlassen, Die, die sich ein eigenes Bild von Gott machen und ihrem Bild nachfolgen, statt dem wahren Gott. Und alle Lügner, dann endet der Vers, sie bekommen jetzt, was sie verdienen, in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Auch vorher schon, das steht nicht nur in der Offenbarung, heißt es vorher schon in den Korintherbriefen, macht euch nichts vor, weder, jetzt kommt wieder eine Auflistung, weder Menschen, die unverheiratet sexuell aktiv sind, noch solche, die ihrem eigenen Bild von Gott folgen, noch Ehebrecher, noch, ich überspringe kurz die nächsten zwei Worte, weil noch nicht restlos geklärt ist, was genau die meinen und ich will hier nicht wagen, irgendwelche Vermutungen abzugeben, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trinker, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Also Begriff für in den Himmel kommen. Und ich kann dir jetzt heute Stelle um Stelle um Stelle um Stelle nennen. Du kriegst das nicht wegdiskutiert, du kommst da nicht dran vorbei. Und siehst du die gesamte Bibel, von Genesis 1, am Anfang schuf Gott, bis Offenbarung 22, die Gnade des Herrn sei mit euch allen, die wäre von der ersten bis zur letzten Seite komplett anders geschrieben, wenn tatsächlich jeder in den Himmel kommen würde. Es wäre ein komplett anderes Buch. Und Jesus selbst ist hier kristallklar. Er sagt zum Beispiel, Matthäus 7, sagt er, das Eingangstür, das zur Verdammnis führt, das steht weit offen und der Weg dahin ist breit. Und dann, jetzt kommt's, viele sind, die hineingehen. Nochmal, viele, viele sind es, die hineingehen. Das ist nicht uneindeutig oder vage oder irgendetwas. Und deswegen sind auch die ersten Worte, die wir jemals von Jesus aufgezeichnet haben, die stehen in Markus 1, ein paar der ersten historischen Worte jemals von Jesus, wo er sagt, bereut eure Sünden, schlagt einen neuen Weg ein. Dann meint er das als, steht so eine spezielle Konstruktion in der griechischen Grammatik, meint er das so als eine dauerhafte Grundlebenshaltung. Ja? Kommen wir später darauf zurück. Und einige seiner letzten Worte auf Erden sind, wo Jesus sagt, geht in alle Welt und erzählt die gute Nachricht weiter. Ja, das macht doch gar keinen Sinn, wenn sowieso jeder in den Himmel kommt, dann ist es einfach nur eine spannende Information, die keine Auswirkung hat. Und direkt danach übrigens, direkt nach diesem Vers in Markus 16, redet Jesus wieder von Verdammnis. Das heißt, es sind mit in den ersten und in den letzten Worten von Jesus überhaupt enthalten. Und Jesus sagt absolut eindeutig in Lukas 13, er sagt, solange ihr eure Sünden nicht bereut, und euch von ihnen abkehrt, werdet ihr alle verdammt werden. Nicht meine Worte, Jesus Worte. Und dieses sich von den Sünden abkehren ist ganz wichtig. Was meint das? Wie der verlorene Sohn, über den Kaja gepredigt hat am Anfang des Jahres. Nicht nur, dass er zum Herrn, zum Vater hingeht, super wichtig, sondern auch, dass er von den Schweinetrögen ablässt. Er geht von den Schweinetrögen weg zum Vater. So, harter Tobak, nicht easy. Völlig klar. Und ich glaube, warum wir in der westlichen Welt da manchmal so ein bisschen mit zu schlucken haben mit so einen Sachen und da auch gern mal drüber hinweglesen beim Bibellesen, kenne ich von mir selbst, alles gut. Ich glaube, wir haben so ein seltsames Bild von Jesus. Ich glaube, wir stellen uns Jesus manchmal vor wie so einen schwedischen Hippie, der lange blonde Haare hat, blaue Augen und einfach nur will, dass sich alle lieb haben. Aber die Realität sieht ganz anders aus. Deswegen Vorschlag, etwas, was du mal selbst machen kannst. Kann jeder selbst machen. Muss man kein Studium haben, muss man nicht irgendwelche Sprachen oder irgendwas, gar nichts. Ja? Reicht wirklich ein 6. Klasse Abschluss. Du kannst mal jeden einzelnen Vers im Neuen Testament zählen, wo Jesus etwas sagt und notieren, über welches Thema er in welchem Vers spricht. Und dann kommst du zu einer Liste und diese Liste sieht ungefähr so aus. Ich habe es mal ein bisschen deutlicher gemacht, damit man es besser sehen kann. So. Das heißt, wenn du die 3779 Verse der Evangelien nimmst und die Schritt für Schritt durchgehst und bei jedem Vers genau notierst, über welches Thema Jesus spricht, sieht es danach ungefähr so aus. Und da sind ein paar Themen drin, so, ja, na klar, Jesus redet so ein bisschen über Wahrheit, so ein bisschen über Licht und Segen, die nehmen wir alle, die findest du immer in den Losungen, immer in der Atempause, alles super, wunderschön. Und dann redet er so ein bisschen über Ehe, Sexualität, na, mal gucken, redet er so ein bisschen über Passion, ja, Geld, Materielles, ganz schwierig. Dann redet er über das Reich Gottes, dann nehmen wir die schönen Verse, alles gut. Dann Glaubenspraxis, dann redet er über die unsichtbare Welt, Dämonen und sowas und Geister, haben wir ja abgeschafft, brauchen wir nicht mehr. Dann redet er über Gebote, zählt für uns sowieso nicht. Dann redet er über Nachfolge, über Prophezeiungen, was ist das? Und dann redet er ganz, ganz viel über das Thema, alles, was passiert, was ich tun muss, um meine Sünden loszuwerden, um in den Himmel zu kommen. Und tatsächlich ist es so, dass, nur dass mal das mal so ein bisschen klar ist, ja, wie du deine Sünden loswirst und alles, was mit dem jüngsten Gericht zu tun hat, das ist das zweit- häufigste Thema, über das Jesus überhaupt redet, in den biblischen Quellen und in den außerbiblischen Quellen. Ich bleibe mal nur bei den biblischen Quellen. Das heißt, fast jedes vierte Mal, dass Jesus überhaupt den Mund auftut, redet er genau über diese Themen. Es ist, als ob Jesus gar nicht mehr aufhören kann, davon zu reden. Und mehr noch, du kannst ja mal selbst genau hinschauen aus der Tabelle von eben und du siehst, dass Jesus sogar mehr über die Hölle redet, als er über den Himmel redet. Und an der Stelle einfach eine Frage, die kann jeder von uns sich selbst stellen. Drei Fragen. Erstens, wenn das jüngste Gericht angeblich keine Rolle spielen würde, wieso ist es Jesus dann so extrem wichtig, seine Zuhörer darauf vorzubereiten? Erklär mir das mal, ich habe den ganzen Tag Zeit. Wenn es angeblich keine Hölle gäbe, wieso redet Jesus dann so viel darüber? Und wenn es angeblich keine Verdammnis gäbe und niemand in die Hölle kommen würde, wieso warnt Jesus dann 81 Mal davor? Nicht einmal, nicht achtmal, nicht 20 Mal, 81 Mal. Ich bringe es hier auf den Punkt. Was muss ich tun, um in die Hölle zu kommen? Biblische Antwort 1. Ich muss bewusst, vermeidbar und absichtsvoll Ungerechtigkeit, Unheiligkeit und Leid in die Welt reinbringen. Und so mich und die Welt von Gottes Herrschaft wegrücken. Das ist das, was wir umgangssprachlich Sündigen nennen. Ich sage es nochmal, also auf Deutsch. Ich muss bewusst, also es muss mir klar sein, vermeidbar, wenn ich keine Wahl habe, dann ist auch klar, und absichtsvoll, also nicht versehentlich, sondern absichtsvoll, Leid, Ungerechtigkeit und Unheiligkeit in die Welt reinbringen und so mich und die Welt von Gottes Herrschaft wegrücken. Das ist das, was Sündigen meint. Und Punkt zwei, manchmal denken wir, dass sobald jemand in seinen Sünden stirbt, dann ist es vorbei. Das ist so eine ganz naive Vorstellung, vielleicht aus dem Kindergottesdienst, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten. Das ist aber nicht so. Ganz häufig ist es vorher vorbei. Wir haben doch so viele Leute hier, die arbeiten im medizinischen Sektor, die arbeiten in der Pflege. Ihr wisst es doch viel besser als ich. Es gibt doch Menschen, die verlieren unwiederbringlich das Bewusstsein. Haben wir selbst in der Familie bei uns. Alzheimer, Demenz, Wachkoma. Die meisten Menschen in Deutschland, die sterben statistisch in den Morgenstunden zwischen 4 Uhr morgens und 9 Uhr morgens. Und fast alle von ihnen, wenn du dir die offiziellen Statistiken anschaust, verlieren mehrere Tage oder Wochen vorher das Bewusstsein. Das heißt, wenn jemand sagt, mit dem Tod ist alles aus, dann kommt er zu spät. Das ist ja schon viel vorher aus, weil ich nicht mehr umkehren kann. Und auch bei meiner ganzen Gesundheit kann es passieren, auch das gibt es in der Bibel, das wäre ein Thema für eine eigene Predigt, dass ich so sehr in meinen Sünden verstrickt bin, dass ich sie gar nicht mehr als Sünden erkenne. Dazu gibt es was ganz Wichtiges. Das ist jetzt eine der wenigen griechischen Wörter, die du dir vielleicht merken willst. Die ist wirklich wichtig. Nämlich in den deutschen Bibeln, in deutschen Bibelübersetzungen steht immer wieder drin das Wort bekennen, Sündenbekenntnis, Sündenbekennen, richtig? Im biblischen Urtext, im Grundtext steht da aber das Wort homologeo. Homologeo, das ist ein griechisches Wort. Homologeo heißt wörtlich gleich, das Gleiche oder auf die gleiche Weise über etwas denken, auf die gleiche Weise über etwas sprechen. Das heißt, wenn in unseren Bibeln drin steht, bekenne deine Sünden und so weiter, dann heißt das im biblischen Grundtext, denke auf die gleiche Weise über deine Sünden, wie Gott über sie denkt. Sprich auf die gleiche Weise über deine schlechten Taten, wenn du darüber sprechen willst, musst du nicht, wie Gott über sie spricht. Stimme Gott zu. Das ist das, was das heißt. Jetzt Frage 2, das ist die kürzeste. Kommen alle Juden, die sterben, automatisch in den Himmel, hat jemand hier aus der Gemeinde gefragt. Also nochmal, kommen alle Juden, die sterben, automatisch in den Himmel. Was könnte der Grund sein, dass man überhaupt diese Frage stellen muss? Es gibt manche, die sagen, Juden wären Gottes auserwähltes Volk. Und genau so ist es auch. Gar keine Frage. Aber dann gehen sie einen Schritt weiter und vermuten, dass man nur durch seine Abstammung, nur durch seine Blutlinie in den Himmel kommen würde. Und die neutestamentliche Antwort ist dazu ganz klar, nein. Juden kommen nicht automatisch in den Himmel, sie stehen genauso unter dem Gericht wie alle anderen. Wo steht das? Kein Problem, zeige ich. Erstens ist aus dem Zusammenhang ganz klar. Überlege einfach selbst, jedes Mal, wenn du die Apostelgeschichte liest. Die Apostelgeschichte ist ein historischer Bericht über die ersten 28 Jahre der Christenheit. Da geht es darum, dass die ersten Christen, die kommen natürlich aus einem jüdischen Hintergrund. Ist, glaube ich, klar. Und eines der Themen, mit denen man sich damals in den ersten Jahren der Christenheit auseinandergesetzt war, war sinngemäß, ich fasse es jetzt zusammen, dass wir als Juden, haben sie damals gesagt, dass wir Jesus nachfolgen müssen, um unsere Sünden loszuwerden. Das ist ja klar. Aber können denn Nicht-Juden, also wir, können die Jesus überhaupt nachfolgen? Die Frage war dann auch schnell mit Ja beantwortet. Und deswegen ist es so ein bisschen komisch, wenn wir heute diese Frage umkehren, nach dem Motto, ja klar, dass wir als Heiden, dass wir als Nicht-Juden, dass wir Jesus nachfolgen, das ist ja klar. Aber müssen denn Juden Jesus Nachfolger werden? Das wäre für die Apostel, wäre das eine völlig absurde Frage gewesen. Die ersten Christen und Jesus selbst, die haben sich die Seele aus dem Leib gepredigt, dass jeder Sünder Rettung von seinen Sünden braucht. Sünder, das sind du und ich. Und dass Jesus als Retter der Welt genau dafür gekommen ist. Genau dafür, bevor es zu spät ist und das jüngste Gericht anbricht. So, und zu wem haben diese ersten Christen gesprochen? Zu Juden. Das heißt, erklär mir mal einfach, welche Logik das haben soll, wenn Juden automatisch in den Himmel kommen. So, das auch an konkreten Stellen ist das ganz klar. Paulus zum Beispiel ist einer der führenden jüdischen Gelehrten seiner Zeit. Im Römerbrief, das ist ein ganz, ganz wichtiges Dokument, was er uns hinterlassen hat, einer der wichtigsten Texte im Neuen Testament. Da spricht Paulus davon, dass es ihm, ich formuliere es jetzt mal einfach, dass es ihm das Herz bricht, dass zu diesem Zeitpunkt, wo er das schreibt, so Anfang der 60er Jahre, Ende der 50er Jahre, dass da noch so viele Leute vom jüdischen Volk unbekehrt sind. Wieder die Frage, wenn alle Juden automatisch gerettet werden, warum soll ihnen das überhaupt leid tun? In einer der ersten christlichen Predigten überhaupt, in Apostelgeschichte 2, brauchen wir mal kurz die Folie bitte, danke, da heißt es, wo Petrus sagt zu jüdischen Pilgern, nochmal, Petrus redet zu jüdischen Pilgern, er sagt, jeder einzelne von euch soll seine Sünden bereuen und sich von ihnen abkehren, hatten wir gerade schon, ne, was Jesus gesagt hat. Dann sagt er, er soll sich taufen lassen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Wenn man als Jude keine Sünden hätte oder die nicht angerechnet würden, gibt null Sinn. Ja? Es ergibt null Sinn, wenn Juden keine Sündenvergebung bräuchten. Anderes Beispiel, Apostelgeschichte 15. Dankeschön. Da heißt es wieder, jetzt geht es um die Frage, okay, gibt es einen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden? Und da heißt es jetzt, aus einer jüdischen Perspektive gesprochen, Gott macht keinen Unterschied zwischen ihnen und uns. Also, Gott macht keinen Unterschied zwischen denen, die aus einem jüdischen Hintergrund kommen und denen, die einen nicht-jüdischen Hintergrund haben. Dann heißt es weiter, er reinigt ihre Herzen, indem sie glauben. Was heißt glauben? Jetzt ein eigenes Thema, aber glauben heißt, ist in vielen Bibeln ein bisschen zu einfach übersetzt, heißt sich an Jesus Christus festklammern. Das ist das, was das heißt, wie an so einem Rettungsring oder ähnlichem. Und Jesus erzählt selbst in Lukas 16 ein Gleichnis über zwei Juden, die im Jenseits sind. Zwei Juden, die gestorben sind, die im Jenseits sind. Einer von diesen Juden ist im Himmel und einer ist in der Hölle. Wenn alle Juden automatisch im Himmel wären, dann hätte er das komplette Gleichnis anders erzählen müssen. Müssen wir Jesus mal sagen, dass er sich geirrt hat. Und deshalb heißt es auch in Gottes Wort in Apostelgeschichte 17, auch sehr wichtiger Vers, Gott befiehlt jetzt allen Menschen, welchen Menschen? Allen Menschen, überall ihre Sünden zu bereuen und einen neuen Weg einzuschlagen. Und welcher Weg das ist, dazu gleich. So, und dann kam Frage 3, die ihr gestellt habt, nämlich, kommen alle kleinen Kinder, die sterben, automatisch in den Himmel? Und die Antwort heißt, ja. Ja, das tun sie. Und ich begründe es auch. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Was entscheidet denn, woran macht sich denn fest, ob jemand in den Himmel oder ob jemand in die Hölle kommt? Antwort, der juristische Status vor Gott. Also wie stehst du vor Gott juristisch da? Ganz einfach, wer vor Gottes Gesetz schuldig ist und an dem die Unheiligkeit seiner eigenen Taten klebt, der kommt in die Hölle. Wer dagegen frei von Schuld ist, der kann vor Gottes Gericht bestehen und der wird vor Gottes Gericht bestehen. Warum ist das so? Das ist so, wie Christopher das in seiner sehr gesegneten Karfreitagspredigt komplett auf biblischem Boden gesagt hat. Das ist so, weil Gott der Gerechtigkeit ist. Gott kann Ungerechtigkeit und Gott kann Unheiligkeit. Er kann das nicht stehen lassen, selbst wenn er wollte. Das geht überhaupt nicht. Das ist wie so ein Magnet, zwei Pluspole, die du aneinander halten willst, die stoßen sich gegenseitig ab. Jetzt fragst du vielleicht, naja, kann Gott nicht einfach alles vergeben? Nein, kann er nicht, sonst hätten wir ja Golgatha nicht gebraucht. Er kann das nicht. Es gibt viele Dinge, die Gott nicht kann. Gott kann nicht zum Beispiel einen quadratischen Kreis schaffen. Gott kann nicht eine spannende BWL-Vorlesung schaffen. Gott kann Gott kann nicht sterben. Gott kann nicht lügen. Gott kann nicht Unrecht und Unheiligkeit unbeantwortet lassen. Warum? Weil er die Gerechtigkeit in Person ist. Kann ich Bibelstellen ohne Ende nennen, aber wir lassen es mal kurz dabei. Das heißt, die Frage ist jetzt, wenn ich Sünden habe, die an mir kleben, hier ich, wie werde ich meine Sünden los? Und Antwort, es gibt zwei Wege. Erstens, indem Jesus sie mir wegnimmt, oder zweitens, indem ich wirklich keine habe. Deshalb eine Frage. Kleine Kinder, haben kleine Kinder Sündenansicht? Gucken wir doch mal in Gottes Wort rein. Sagt Gott, dass Kinder sündigen. Das sieht in der Bibel ganz und gar nicht so aus. Eher im Gegenteil. Und hier die Begründungen. Je nach Bibelübersetzung findest du zwischen 79 bis 92 Verse im Neuen Testament, die sich mit Taufe und Taufen beschäftigen. Was du machen kannst, ist, du kannst wieder alle diese Stellen nehmen und die untereinander auflisten. Am besten rückwärts, weil wenn man sie vorwärts liest, liest man eine Reihenfolge, die einem bekannt vorkommt, dann überliest man Sachen. Deswegen Sachen immer rückwärts lesen, wenn du was genau durchdringen willst. Und die kannst du hintereinander weglesen und das würde dich geradezu anspringen. Nahezu jede von diesen 80 plus Stellen, die du im Neuen Testament über Taufe liest, die setzt voraus, dass ein Nichtchrist sich von seinem alten Leben abkehrt, wie der verlorene Sohn, der weggeht von den Schweinetrögen, und sich bewusst zum Christentum bekehrt, Jesus nachfolgt, und sich dann infolgedessen taufen lässt. Das heißt, nahezu jede dieser Stellen setzt voraus, dass jemand schon vor seiner Taufe ein bekehrter Christ ist. Es ist so ein bisschen wie bei einer kirchlichen Hochzeit, sage ich mal, da bist du auch zum Standesamt und kommst technisch gesehen als verheiratetes Paar schon in die Zeremonie rein. Und viele dieser 80 plus Stellen, die machen überhaupt gar keinen Sinn. Du kannst sie gerne selbst nachlesen, wenn du nicht vorher von einer bewussten Bekehrung zum Christentum ausgehst, ohne eine bewusste Entscheidung. Mach die Liste selbst, lies es gern nach. Warum ist das so? Weil bei der Taufe passiert nichts. Eine Taufe ist eine äußerliche Bestätigung. Eine Bestätigung wofür? Denk mal an deine eigene Taufe zurück. Bei deiner eigenen Taufe ist es so, was wurdest du da gefragt, welches Versprechen hast du gegeben? Wir hatten vor ein paar Monaten die Taufe von Amelie und Leonie und Fragen, die Täuflingen gestellt werden, sind in vielen Gemeinden ungefähr so, ungefähr. Frage 1 von 2, glaubst du, dass deine Sünde dir vergeben werden kann und dass Jesus stellvertretend für dich am Kreuz gestorben und auferstanden ist? Ich wiederhole es nochmal. Glaubst du, dass deine Sünde dir vergeben werden kann? Ist das überhaupt möglich? Und glaubst du, dass Jesus stellvertretend für dich am Kreuz gestorben und auferstanden ist? Und jetzt Achtung, Frage 2. Versprichst du, bei der Taufe gebe ich ein Versprechen ab, versprichst du, Jesus bis an dein Lebensende nachzufolgen und nie aufzuhören, dich nach Jesus auszustrecken? Ich wiederhole es nochmal. Versprichst du, Jesus bis an dein Lebensende nachzufolgen und nie aufzuhören, dich nach Jesus auszustrecken? Und das ist eine total berechtigte zweite Frage, ohne die dein Pastor oder ohne die deine Ältesten dich ehrlich gesagt nach dem Neuen Testament auch nicht taufen sollten. Und das ist der entscheidende Punkt, weil wie soll denn bitte ein Säugling von einer Weltanschauung zur anderen sich bekehren? Wovon soll denn zum Beispiel ein Josua Ring umkehren? Was soll denn zum Beispiel eine Nuria Lucas bereuen? Ja, wofür soll ein Baby denn Buße tun? Und wie überhaupt? Du siehst selbst, das macht nicht so viel Sinn. Und ich denke persönlich, persönliche Meinung, das ist einer der Gründe, warum eine sehr, sehr große und sehr steigende Zahl von Christen weltweit, warum die natürlich keine Säuglinge taufen. Und die Christen weltweit, die keine Säuglinge taufen, die nimmt drastisch zu in den letzten 80 Jahren. Es ist schwierig, da exakte Statistiken zu bekommen, aber vorausgesetzt, dass die religiösen Makrotrends unserer Zeit in diesem Jahrhundert, ja, dass die sich erwartbar fortsetzen, dann ist es durchaus realistisch, dass bis zum Ende dieses Jahrhunderts die meisten Taufen weltweit, dass die wieder gläubigen Taufen sind von mündigen, freiwilligen Erwachsenen und Säuglingstaufen wieder die Minderheit sein werden, wie das am Anfang der Christentumsgeschichte auch war. Spannend, oder? Und nochmal, egal aus welchem Bundesland du kommst oder egal wie du aufgewachsen bist, ja, wenn Leute über Säuglingstaufe diskutieren nach dem Motto, ja, sollen wir unser Baby taufen, in meiner Familie ist das Tradition und so weiter, das ist die völlig falsche Frage. Das ist komplett am Thema vorbei. Das ist so ein bisschen wie in der Schule früher, du schreibst einen Aufsatz und du hast den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, kriegst den Aufsatz zurück, Thema verfehlt. Super. Und ich zeige dir auch warum. Jetzt brauchen wir einmal die Folie bitte. Genau. Weil was hast du, sobald du einen Menschen taufst, der nicht sich reuevoll von seinen Sünden abkehrt, der nicht stellvertretenden, Jesus stellvertretenden Tod für sich von Herzen bejaht und der nicht verspricht, in Jesus Nachfolge zu leben. Was hast du dann? Dann hast du einen nassen Nichtchristen. Warum? Weil was fehlt denn? Na, was fehlt, ist Buße, Reue, Umkehr und das Versprechen, Jesus nachzufolgen. Und ohne das ist jemand kein Christ. Da kannst du den 10-mal taufen. Das ist Fakt. Da wird er nur nasser. Und nur, dass wir uns hier richtig verstehen, sowohl Martin Luther, auf den sich die evangelischen Landeskirchen berufen, als auch die offizielle Lehre der römisch-katholischen Kirche, die bestätigen das. Die bestätigen das beide, dass sie sagen, es werden sehr wohl Menschen in die Hölle kommen, die getauft sind. Das heißt, was wir also denken, falls wir also denken, dass Gottes Gericht vor jemandem Halt macht, weil der einen Mitgliedschein in irgendeiner Kirche oder in irgendeiner Gemeinde hat, dann haben wir unsere Rechnung ohne den Wirt gemacht. Kannst selbst drüber nachdenken. Jetzt direkt zur Zielfrage, direkt konzentriert auf die Frage aus der Gemeinde. Was sagt Gott denn grundsätzlich über Schuldfähigkeit und Alter? Gibt es eine Reihe von Stellen in der Bibel, ich nenne mal nur ein paar. Zum Beispiel Johannes 8, Jesus und die Ehebrecherin. Sagt Jesus, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann heißt es danach, jetzt spannend, danach zog sich einer nach dem anderen zurück, die Ältesten zuerst. Macht total Sinn. Je älter du bist, desto wahrscheinlicher wirst du mehr Sünde in deinem Leben haben. Total logisch. Warum? Weil sie haben mehr Sünde in ihrem Leben und sie wussten, dass sie mehr Sünden haben. Das passt übrigens direkt zu Jesaja 7, wo es heißt, erst später lernt ein Kind, Gut und Böse zu unterscheiden. Wann das ist, das ist eine andere Frage. Und da ist nach meinem Kenntnisstand der Entwicklungspsychologie das so, dass bei jedem Kind im Alter zwischen 3 bis 7 Jahren, wenn es halbwegs gesund aufwächst, dass das anders ausgeprägt sind. Das heißt, das können wir von außen, das können wir gar nicht reingucken. Aber müssen wir auch nicht, das beurteilt Gott. Gott sei Dank. Und was sagt Gott dazu? Gott sagt, eure kleinen Kinder können noch nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. So. Und wer nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden kann, wer nicht weiß, was er tut, dem werden seine Taten nicht vorgehalten. Schon bei einem irdischen Gericht nicht und vor dem heiligen Richter erst recht nicht. Deswegen, Achtung hier, sehr bekannte Stelle, sagt Jesus in Lukas 23, er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieses Denn ist entscheidend. Das heißt, die Unwissenheit, sagt Jesus, kann ein Grund sein, warum Sünden nicht angerechnet werden sollen. Das ist das, was das heißt. Was ist denn jetzt also mit Menschen, die ohne ihre eigene Schuld, die nicht zurechnungsfähig sind? Ich kann ja auch schuldig nicht zurechnungsfähig sein, ne? Aber wenn ich jetzt ohne meine eigene Schuld unzurechnungsfähig bin, was ist denn mit uns, als wir noch Kinder waren, vor unserer Geburt, nach unserer Geburt? Was ist denn auch mit Menschen mit lebenslangen geistigen Einschränkungen? Na, ganz einfach. Wer nicht schuldfähig ist, den wird kein gerechter Richter dieser Welt zu seinen Taten zur Rechenschaft ziehen. Umso mehr nicht der Richter, der die Gerechtigkeit in Person ist. Gott hat keinen Grund, schuldunfähige Kinder zu verurteilen. Mit welcher Logik denn? Das sagt ja Jesus auch selbst. Gucken wir rein. Er sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Den Satz haben wir alle 10.000 Mal gehört. Aber danach heißt es, solchen Kindern, die noch nicht unterscheiden können, denen gehört das Reich Gottes. Ich will dazu noch kurz was Persönliches sagen. Ich weiß, dass es Leute hier im Raum gibt, die haben kleine Kinder verloren. Einige vor ihrer Geburt und andere nach ihrer Geburt. Ich habe diese Erfahrung nicht. Ich weiß nicht, was du durchgemacht hast und ich kann das nicht ansatzweise einschätzen, welchen Schmerz du dadurch erlebt hast. Aber weißt du, wer das kann? Gott kann das. Gott hat auch ein Kind verloren. Nämlich als Jesus gestorben ist. Gott weiß, wie sich das anfühlt. Gott weiß, was du durchgemacht hast. Weißt du, ich bin nicht jemand, der anderen Leuten nach dem Mund redet oder der nur sagt, was Leute hören wollen. Und deshalb kannst du mir glauben, was ich dir jetzt sage. Dein Kleinkind, das gestorben ist, das ist bei Gott. Dein Kind ist im Paradies. Und deinem Kind jetzt geht es bestens. Viel, viel besser als dir und mir gerade. Du brauchst dir um dein Kind wirklich überhaupt gar keine Sorgen zu machen. Null. Gar keine. Sorg dich lieber darum, dass du auch dahin kommst, wo dein Kind ist. Und dass du so viele Leute wie möglich mitnimmst. Dann vierter und letzter Punkt für heute. Wofür brauchen wir also diesen Jesus? Dafür. Mehr als alles andere. Was würde uns fehlen, wenn wir kein Christ sind? Naja, dann sind du und ich nicht von unseren Sünden freigesprochen. Vielleicht noch ein paar andere Sachen, aber mal ganz ehrlich, im Kontrast dazu, dass es um Zeit und Ewigkeit geht, ist alles andere nichts. Das ist die Hauptsache. Und die Hauptsache ist, dass es hauptsächlich um die Hauptsache geht. Das klingt so banal, aber ich meine das komplett ernst. Deswegen heißt es ja auch, an die Stelle aus Apostelgeschichte 13 bitte, danke, da heißt es auch, durch Jesus gibt es Vergebung der Sünden. Wer sich an ihm, Jesus, festklammert, der wird von seinen Sünden freigesprochen, wie er sie sonst nicht loswerden könnte. Geht noch eins weiter, schreibt Petrus dazu, das ist der mit der Schwiegermutter, sagt er, der Herr möchte doch nicht, dass auch nur ein Mensch in die Verdammnis geht. Also, er möchte nicht, dass jemand in die Verdammnis geht. Okay, was will er dann? Er will stattdessen, Gegenteil von Verdammnis, dass sich alle von ihren Sünden abkehren und einen neuen Weg einschlagen. Was ist das Gegenteil von Verdammnis? Sich von seinen Sünden abkehren und einen neuen Weg einschlagen. Ich weiß, dass heute Morgen hier mehrere Menschen sind, die sich in ihrem Leben nicht bekehrt haben. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott, das geht mich nichts an. Aber die Frage ist, woran weißt du denn, dass du bekehrter Christ bist und dass der Heilige Geist in dir wohnt? Wieder, wie aus dem Predigtext von Daniel am Ostersonntag, Gott will nicht, dass du da unwissend bist. Es gibt in der Bibel eine ganze Reihe von Dingen, an denen du das erkennen kannst. Ich nehme mal drei praktische Merkmale aus der Schrift. Woher weißt du, dass du wiedergeborener Christ bist und der Heilige Geist in dir drin wohnt? Erstens, jetzt keine abschließende Liste, nur drei Sachen, die sofort ins Auge fallen. Erstens, du freust dich drauf, die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Und du hast im Hier und Jetzt, hast du schon Sehnsucht nach Gott. Du hast Sehnsucht nach Gott. Ja, das ist eine Sehnsucht, die dich antreibt, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben. Schön, dass du hier bist. Das ist eine Sehnsucht, die dich antreibt, Zeit im Gebet mit Gott zu verbringen. Das ist eine Zeit oder eine Sehnsucht, die dich vor allem antreibt, ihn kennenzulernen, beim Bibellesen, ihm näher zu kommen und seinen Willen in der Bibel zu studieren. Und falls du dir nicht sicher bist, was nach dem Tod kommt, oder du hast keine innere Sehnsucht danach, die Bibel zu studieren, das ist ein schlechtes Zeichen, weil der Heilige Geist würde dich wahrscheinlich dazu antreiben. Zweitens, wenn du wiedergeborener Christ bist und der Heilige Geist in dir wohnt, sagt die Schrift, Jesus ist dann der Herr über dein Leben. Also, Herr Jesus und so weiter und so fort. Klar, aber was heißt das? Na, auf modernem Deutsch. Das heißt, du möchtest von dir aus, dass Jesus das letzte Wort hat. Das ist das, was das heißt. Wenn wir sagen, wir nennen Jesus unseren Herrn, heißt das auf Deutsch, wir möchten, dass er das letzte Wort hat. Das heißt, du spürst auch Bereiche in deinem Leben, wo Jesus nicht das letzte Wort hat. Ja? Und du bist sensibel für Sünden in deinem Leben und vor allem du willst sensibel sein. Du willst sensibel sein für Sünden in deinem Leben. Ja, du hast ja die Aufzählungen von Sünden am Anfang hier der Predigt gesehen. Und wenn du die gesehen hast und falls dir das Schnuppe war oder du hast nicht das Gefühl, dass das mit dir irgendwas zu tun haben könnte, das ist ein schlechtes Zeichen, weil der Heilige Geist, der würde dich antreiben, Unheiligkeit in deinem Leben zu finden und dagegen anzukämpfen. Im Lutherdeutsch heißt das immer überführen, das ist ein anderes Thema. So, wenn du das nicht hast, dann heißt das nicht, dass du, nochmal, wenn du Christ bist, dann heißt das nicht, dass du keine Sünde in deinem Leben hast. Surely not. Aber das heißt, du spürst, was da ist. Und du kämpfst mit Gottes Hilfe dagegen an. Das ist der Unterschied. Wir Christen, wir sind nicht besser, wir wissen nur, wo wir fehlbar sind und wir sind nur begnadigt. Einziger Unterschied. Und Punkt 3, woran du merken kannst, dass der Heilige Geist in dir wohnt, ist, klingt komisch, aber ist auch ganz logisch, du hast Mitleid. Du hast Mitleid. Du hast Mitleid. Sobald du hörst, dass Christen in Afrika, in Indien, in Nordkorea, dass die gejagt werden, wie Hunde, weil sie Christen sind. Da hakst du das nicht ab als eine humanitäre Katastrophe unter vielen, sondern das macht was mit dir. Auf eine ganz besondere Weise. Warum? Weil du weißt, das sind Leute, die gehören genauso zu Jesus wie ich auch. Sobald Leute sich über das Christentum lustig machen, der Arbeit, Familie und so weiter und so fort, oder sobald sie Gottes Namen als Kraftausdruck nutzen, als Schimpfwort, indem man sowas sagt wie, oh Gott oder oh mein Gott oder ach je, was nur die Kurzform ist von ach Jesus, da macht das was mit dir. Das tut dir weh. Du willst ja auch nicht, dass man den Namen eines lieben Menschen von dir, dass man den als Schimpfwort nutzt. Sobald die Karwoche ist, sobald wir an Jesus Passion, an Jesus Leiden, an Jesus stellvertretenden Tod denken, sobald du dich damit beschäftigst oder sobald du ein Kruzifix siehst, dann lässt sich das nicht komplett kalt, weil du weißt, dass das für dich passiert ist. Und vor allem, Thema Mitleid, du siehst Menschen in deinem Leben, die nicht bekehrt sind, und es macht massiv, massiv macht es was mit dir. Warum? Weil du Angst hast, dass sie für ihre Sünden in die Hölle kommen. Ich verstehe auch nicht, warum wir da immer drum rumreden müssen. Es ist doch nun mal so. Und das macht dir echt Sorgen um sie. Du machst dir Sorgen um sie. Du betest für sie. Du sprichst mit ihnen über Jesus, dass sie Jesus brauchen, um nicht in die Hölle zu kommen. Und nochmal, das ist so ein ganz wichtiges Zeichen, dass der Heilige Geist uns antreibt. Du machst dir Gedanken darum, wie du mit anderen Leuten über Jesus sprechen kannst oder hast vielleicht sogar schon mit allen deinem Umfeld über Jesus gesprochen, vielleicht sogar mehrfach, dass sie Jesus brauchen, um nicht in die Hölle zu kommen. Das ist ein ganz starkes, praktisches Zeichen laut der Bibel, dass der Heilige Geist dich antreibt. Und das haben wir hier schon häufiger gesagt. Es ist nichts Neues. Es muss auch nicht neu sein, um wahr zu sein. Solange du dir keine Sorgen machst um das ewige Schicksal von anderen Menschen, solange sind wir alle hier in brennender Sorge um dein ewiges Schicksal. Deshalb lass mich in der letzten Minute jetzt in ganz klarem, heutigen Deutsch, ohne Kanaanäisch, ohne irgendwelche Luther-Vokabeln, ohne Wörterbuch, einfach mal ganz einfach erklären, was kannst du tun, um deine Sünden loszuwerden? Was kannst du tun, um nicht in der Hölle zu landen, sondern um begnadigt ins Paradies zu kommen? Antwort hier, Bekehrung in heutigem Deutsch. Gibt ein paar Sachen, die betreffen die Vergangenheit, also was früher war, ein paar Sachen, die betreffen die Gegenwart und ein paar Sachen die Zukunft. Es fängt damit an, dass ich Jesus die Autorität gebe. Ich gebe Jesus die Autorität über mein Leben. Manche Leute nennen das ein Übergabegebet, andere nennen das Jesus ihren Herrn nennen. Das ist das, was dahinter steckt. Punkt 2, dieses Homologeo, Homologein. Ich sehe meine Sünden, ich sehe meine Taten so, wie Jesus sie sieht. Ja? Ich sehe meine Taten so, wie Jesus sie sieht. Das sind Sachen, die betreffen die Gegenwart und die betreffen die Vergangenheit. Dann, Sachen, die alle drei betreffen, ist, jeden Tag versuche ich, mich von Sünde abzukehren. Und jeden Tag versuche ich, den neuen Weg einzuschlagen. Wie der verlorene Sohn, der beim Schweinetrog ist, der ist nicht einfach, geistlich gesprochen, jetzt einmal vom Schweinetrog weg und dann ist da nie wieder irgendwas in seinem Leben, was in die Richtung geht, sondern auch wie wir, Martin Luther hat dazu gesagt, ein Christ kommt jeden Tag aus der Taufe gekrochen, bisschen grafisch, aber es meint, dass wir jeden Tag wieder versuchen, uns von diesem Schweinetrog in unserem Leben, von den Sachen, die uns zum Verhängnis werden, davon abzukehren und den neuen Weg einzuschlagen. Drittens, Jesus Tod, den er für mich gestorben ist, dieser Tod, der begnadigt mich beim jüngsten Gericht. Und daran will ich mich jetzt festklammern. Jetzt festklammern. Das ist das, was die Bibel, was in vielen Bibelübersetzungen mit Glauben gemeint ist. Das ist eine komische Übersetzung, die kommt aus dem lateinischen Mittelalter, ist egal. Das ist das, was das meint. Jesus ist für mich gestorben. Jesus kann mich beim jüngsten Gericht begnadigen. Und daran halte ich mich fest und nicht irgendwann später halte ich mich dran fest. Ich halte mich jetzt dran fest. Jetzt halte ich mich dran fest. Was passiert dann als Folge dessen? Als Folge dessen passiert, dass Jesus mir jetzt schon, nicht später, jetzt schon meine Sünden wegnimmt. Das heißt, Jesus rechnet mir dauerhaft nichts mehr an. Ich habe vor Gott diplomatische Immunität. Warum? Weil Jesus hat mir jetzt einen neuen Ausweis gegeben als Bürger des Himmels. Das ist das, was das heißt. Dann, für die Gegenwart und für die Zukunft, Gott macht mich zu einem neuen Menschen. Jetzt und dauerhaft, jeden Tag wieder. Und ich versuche, Jesus zu gehorchen und ich versuche, Jesus nachzufolgen. Das ist das, was wir Christen manchmal Wiedergeburt und Nachfolge nennen. Ist egal, das ist genau das, was dahinter steht. So, das lassen wir hier eingeblendet. Wie gesagt, wäre auch cool, wenn wir das nach dem Gottesdienst kurz eingeblendet lassen wollen. Wer will, der kann das gerne abfotografieren, gar kein Thema. Und letzter Appell einfach dazu, mach das heute klar. Wir sind durch drei Kriterien durchgegangen, dass der Heilige Geist in dir wohnt oder nicht. Falls das nicht tut, mach das heute klar. Es wird nichts besser, indem du es aufschiebst. Weißt du, neben dem Hauseingang von dieser Gemeinde rechts, da hängt so ein weißes Plakat mit netten Gesichtern drauf. Das ist unsere neue Gemeindeleitung und die können dir heute, jetzt nach dem Gottesdienst helfen. Guck einfach, wer für dich am sympathischsten aussieht und sprich den an. Die helfen dir, dass du zu Jesus kommen kannst. Und keine Sorge, da wird dich keiner in die Gemeinde rekrutieren. Das interessiert hier keinen, das interessiert auch Gott nicht. Aber es interessiert uns alle ganz brennend, dass du wirklich die Ewigkeit bei Gott verbringen kannst. Weil darum geht's. Der Herr segne euch. Amen.